Hallo und herzlich willkommen zum Rhodesian Ridgeback Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um diese fantastische Hunderasse dreht, um die Gesundheit und Forschung, aufregende Erlebnisse und wertvolle Tipps, die du effektiv im Alltag anwenden kannst. Ich bin Stefanie Müller, passionierte Forscherin und dein Partner in Fragen rund um den Ridgeback. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich erzähle euch heute alles Wissenswerte rund um den Ridge und das Ridge-Gen, dem Dermoidsinus, Qualzuchtthemen, klare Einschätzungen des Problems und Lösungsansätze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem absoluten Lieblingsthema. Hallo und schön, dass ihr da seid zu diesem super spannenden Thema, mein persönliches Lieblingsthema, der Ridge, das Ridge-Gen, also die allgemeine Vererbung des Ridges, die Problematik Dermoidsinus, da gehe ich auch noch mal tiefer in die Materie rein für die das noch nicht kennen. Auch das große Thema aktuell, Qualzucht, was sehr, sehr viele Rassen betrifft. Ich möchte auch eine klare Einschätzung des Problems mit euch diskutieren und Lösungsansätze. Also am Ende des Podcasts seid ihr viel schlauer, was diese ganze Materie betrifft und könnt ihr viel besser argumentieren, wenn ihr gefragt werdet, oder ihr könnt es halt auch viel besser einsetzen in eurem Zuchtgeschehen und in allem rund um den Rhodesian Ridgeback. Sehr wahrscheinlich werde ich diesen Podcast in zwei Teile teilen. Ich schaue mal, wie ich durchkomme und wie ich in verschiedene Dinge nochmal eintauche. Ich möchte es halt auch für euch absolut verständlich rüberbringen und auch einfach, damit auch wirklich jeder folgen kann. Und wenn wir dann durch die einzelnen Dinge hindurch sind und es einfach dann auch etwas zu lang dauert für einen Podcast, dann würde ich da unterbrechen und das in eine zweite Folge packen. Aber das sehen wir gleich. Der Ridge auf dem Rücken unserer Ridgebacks ist ja das Merkmal schlechthin. So erkennen viele erst einmal einen Ridgeback. Jeder weiß, das gehört dazu. Wenn ein Ridgeback keinen Ridge hat, wird auch oft hinterfragt, ist es denn überhaupt einer? Also im Allgemeinen ist es so, dass es wie für viele Rassen typische Merkmale gibt und diese Merkmale erwartet man dann auch, wenn einem diese Rasse über den Weg läuft. Der Ridge ist also nur etwas Kosmetisches, was zum einen dem Hund überhaupt nicht wichtig ist. Es interessiert ihn überhaupt nicht, ob jetzt die Haare auf dem Rücken andersherum der Wuchsrichtung wachsen. Der Hund hat da keine spezielle Funktion für, dass er sagt, ich brauche den Ridge, um, ne, so wie früher vielleicht, etwas wilder und gefährlicher rüberzukommen. Das ist in meiner Meinung nach eigentlich auch der Ursprung des Ganzen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Also dem Hund ist es egal, ob der Ridge da ist oder nicht. Wir Menschen mit unserer Erwartung an eine bestimmte Rasse wollen, dass diese Merkmale vorhanden sind, damit man die Rasse als eine solche erkennt. Und dazu gehört beim Ridgeback eben auch der Ridge. Der Rhodesian Ridgeback hat als Rasse nicht nur er alleine hat dieses Merkmal, den Ridge auf dem Rücken, sondern es gibt weitere Hunderassen und auch Tierarten. Bei den Hunderassen ist es so, dass typische Rassen, also Ridgeback, auch Thai-Ridgeback oder die Rasse Phu Quoc, sind typische ridge-tragende Rassen. Die haben als Merkmal Standard diesen Ridge und da wird auch mehr oder weniger darauf geachtet, dass er da ist. Es gibt bei verschiedenen anderen Hunderassen, sehr viele sogar, vereinzelt Ansätze von einem Ridge. Auf der Nase, auf dem Kopf, irgendwo eine Verwirbelung mit einem kleinen Streifen, der wie ein Ridge aussieht, an der Schulter, an der Brust. Also damit meine ich nicht diese kleinen Haarwirbel, die sind sehr häufig und überall verteilt. Der eine hat mehr, der andere weniger. Aber wirklich alle möglichen Formen von einem kleinen Mini-Ridge mit Crowns oder einem Streifen von Haaren, der entgegengesetzt der Wuchsrichtung der anderen Haare wächst, auch ohne Crown, ist zu finden auf ganz, ganz vielen Rassen. Diese Hunderassen werden aber nicht darauf selektiert. Also es wird nicht darauf geachtet, ob sie diesen Streifen an einer bestimmten Stelle haben, sondern es wird, wenn drauf geachtet wird, auch gesagt, dass sie das nicht wünschen, dass das da nicht hingehört, dass es irgendwie das Aussehen, bei langhaarigen Hunden stören solche Verwirbelungen ja auch schon mal das Aussehen. Na, das hat dann jede Rasse so für sich als Merkmal, als erwünschtes oder unerwünschtes Merkmal. Bei diesen drei ritschtragenden Rassen ist es Standard, bei manchen Hunderassen kommt es vor, aber es gibt eben auch eine ganz andere Tierart, die sogar fast Standard diesen Ritsch trägt, und das sind die Löwen. Ich finde das eigentlich total spannend und auch sehr besonders, denn der Ritschbeck ist ja ganz fest verknüpft mit dieser Geschichte rund um den Löwen und die Löwenjagd. Natürlich sind sie nicht verwandt. Das eine ist eine Katzenart und das andere sind Kaniden, also Hunde, und dementsprechend nicht verwandt. Aber dieses Merkmal hat sicherlich eine gewisse Funktion, weshalb es dann bei diesen Tierarten bzw. in dieser Region auch aufgetreten ist. Der Ritsch ist ein ganz altes Merkmal. Sicherlich ist es durch Selektion, sowieso bei den Hunderassen, manifestiert worden, also wirklich festgelegt, sodass es vorhanden sein muss. Und bei anderen Rassen ist es so, dass es sich von alleine stabilisiert hat, weil es für etwas notwendig ist, weil vielleicht auch gerade bei den Löwen durch gewisse Rudelbildung dort eine Stabilität entstanden ist, dass diese Tiere das häufiger haben. Wir haben extrem viel Bildmaterial von ganz großen Familien von Löwen, wo so gut wie keiner ohne Ritsch ausgestattet ist. Das ist ganz toll, wenn ihr da mal irgendwo Löwen seht. Auch im Fernsehen, achtet da mal drauf. Die haben also auch auf dem Rücken, manchmal sehr kurz, manchmal in voller Länge, auch mit Crowns und so weiter, haben die einen Ritsch. Und das Aussehen des Ritschs hat ja nur diese Art und Weise erreicht, weil wir da drauf selektiert haben. Das heißt, der Ritsch ist, wenn man es nicht selektiert, wie zum Beispiel beim Thai-Ritschbeck, dort wird drauf geachtet, dass sie einen haben, aber es ist beim Thai-Ritschbeck, in der Zucht des Thai-Ritschbecks, völlig egal, wie er aussieht. Viel wichtiger ist noch zu wissen, dass es so ist, dass die Menschen, die diese Hunde züchten und dann auch haben möchten, dass die darauf achten, dass er sehr ausgefallen ist. Das heißt, jeder einzelne Ritsch ist wie ein Fingerabdruck. Sieht also ganz selten nur aus wie ein Ritsch eines anderen Hundes. Die legen also Wert auf ganz viel Vielfalt in diesem Bereich. Also dazu zählen ganz viele Crowns in diesem Ritsch, dass er so extrem unterschiedlich ist, dass es etwas sehr Besonderes ist und dann eben auch dazu führt, dass ein Hund einen besonderen Wert erreicht, wenn der Ritsch besonders ausgefallen ist. Okay, das ist die Art und Weise, wie dort gezüchtet wird. Also je ausgefallener dieser Ritsch, desto interessanter ist es dort für die meisten. Der Rhodesian Ridgeback wurde aber von vornherein mit einem Rassestandard ausgestattet, also der Rassestandard, der besagt, wie Dinge am Ridgeback auszusehen haben. Und da geht es natürlich auch um den Ritsch. Der Ritsch sollte von vornherein eine gewisse Länge haben, also auf den Schulterblättern beginnen, bis zu den Hüfthöckern in der Länge sein, sollte nicht breiter wie 5 cm sein und soll oben zwei Crowns, die parallel gegenüberstehen, haben. Das ist der Ritsch, wie er gewünscht wird. Also das Merkmal, was übrigens, dem muss ich nochmal sagen, dem Hund völlig unwichtig ist, wird durch den Menschen in eine gewisse Form gebracht, indem er sagt, wir akzeptieren nur Ritschbecks, die genau diese Form von Ritsch haben. So, jetzt ist aber diese starke Selektion von Anfang an, auch wenn das die Inzucht gefördert hat oder eben extrem erstmal dramatisch dazu geführt hat, dass eben der Ridgeback sehr viel Diversität, sehr viel Vielfalt verloren hat, schon zu Beginn der Rassegründung, hat aber diese Selektion, also das gesagt wurde, alle Hunde, die die Multicrowns haben, mehr Crowns als zwei, die keinen Ritsch haben oder wo der Ritsch im Allgemeinen Formen hat, die nicht akzeptiert werden, dann wurden diese Hunde ausgeschlossen. Oft wurden die auch getötet, aber besonders wenn sie gar keinen Ritsch auf dem Rücken hatten. Das ist damals Standard gewesen, dass diese Hunde aussortiert wurden, getötet wurden. Wird leider übrigens heute noch praktiziert. Und damit wurde ganz, ganz schnell und schon in der Basis ein Ritsch kreiert, der oft diesem Bild entspricht. Also oft dieser typischen Länge, Breite, zwei Crowns und so weiter. Und ab und zu kommt es vor, dass auch mal kein Ritsch auftritt bei den Welpen. Es ist heute noch so, trotz dieser starken Selektierung. Und es kommt auch vor, dass hier und da auch mal diese extra Crowns in der Länge des Ritsches zusätzlich entstehen. Was auch tatsächlich völlig egal ist für den Hund. Aber ich versuche jetzt hier zu erklären, was ist der Standard und welche Varianten gibt es und wozu führen diese Dinge. Jetzt hat der Thai-Ridgeback, habe ich gerade erzählt, diese extreme Diversität. Und das führt uns weiter zu einem ganz interessanten Punkt. Denn dort, wo nicht selektiert wurde auf eine ganz bestimmte Form des Ritschs, sind die Probleme des Dermoidsinus größer. Immer wenn der Ritsch extrem variabel aussieht und sehr chaotisch in seinem Auftreten, mehrere Crowns, kürzer, extrem breit oder extrem schmal und diese Kombination, dann haben wir häufiger in diesen Rassen oder in diesen Linien auch den Dermoidsinus. Das können wir ganz stark beobachten. Kurz dazu, was ist ein Dermoidsinus? Der Dermoidsinus ist eine Hautzyste, die an der Oberfläche eine kleine Öffnung hat, im Bereich am Ohrenansatz, also auf dem Kopf entstehen kann und im gesamten Bereich der Mittellinie. Die Mittellinie führt vom Hinterhauptstachel, also oben vom Kopf, über die gesamte Halslänge, über den Rücken bis zum Beginn der Rute. Das ist die komplette Mittellinie und das sind alles typische Stellen, wo diese Hautzyste entstehen kann. Extrem selten, ehrlich gesagt noch niemals beobachtet, habe ich einen Dermoidsinus genau im Ritsch, also oben an den Schulterblättern bis da, wo er endet, habe ich bisher oder ist mir bisher noch niemals ein Dermoidsinus untergekommen. Aber vor dem Ritsch und hinter dem Ritsch, auch zum Teil im ersten Bereich oben auf der Rute, kann er entstehen. Diese Hautzyste ist ein Problem. Sie muss definitiv beim Welpen optimalerweise bereits operativ entfernt werden, ist aber nach dem Entfernen für immer verschwunden. Das heißt, ein Dermoidsinus kommt weder später noch kommt er wieder zurück. Wenn ich also einen Welpen von einem Züchter bekomme, der das vernünftig kontrollieren lässt, dann kann ich ausschließen, ob mein Welpe so ein Dermoidsinus hat. Also ich möchte das ja vorher wissen, denn wenn er einen hat, muss der Züchter dafür sorgen, dass dieser Dermoidsinus fachgerecht entfernt wird durch einen Tierarzt, der bitte auch Erfahrung damit hat, ganz, ganz wichtig. So, und wenn er dann einmal entfernt ist, diese OP ist in der Regel ein Eingriff, der absolut ungefährlich ist und nur in sehr, sehr seltenen Fällen kann es dazu führen, dass man einen Welpen nicht mehr aufwecken kann aus der Narkose. Nicht, weil es nicht mehr geht, sondern weil man sich dazu entscheiden muss. Denn diese Hautzyste mit ihrem langen Haarkanal, der von der Oberfläche bis in die Tiefe zieht, kann sich manchmal auch um die Wirbelsäule wickeln oder sehr stark dort anhaften, sodass ich fast nicht in der Lage bin, als Tierarzt das zu entfernen. Und dann muss man sich dazu entscheiden, diesen Welpen einzuschläfern. Ist mir auch noch nie untergekommen. Es gibt aber Fälle, in denen das passieren kann. Also in dem Moment, wo ich einen Welpen mit einem Dermoidsinus habe, wende ich mich an einen Tierarzt. Der stellt dann eben fest, ob es sich wirklich um einen handelt und muss den dann fachgerecht operieren. Wenn ich es nicht operieren lasse, wird sich der Dermoidsinus, also diese Hautzyste, mit der Zeit entzünden, da dieser Kanal, dieser Haarkanal, nach oben hin geöffnet ist. Und in diesem Kanal haben wir ganz normale Haare. Wir haben Hautporen. Dort findet Hautwechsel, Fellwechsel statt und so weiter. Das ist alles winzig klein, aber dadurch, dass es aus diesem Kanal nicht heraus kann, wird es sich entzünden und eine ganz fiese Entzündung im Inneren verursachen. Das heißt, der Dermoidsinus, der muss immer operiert werden. Der Vorteil dabei ist, ich lasse es operieren, und der Welpe wird ein ganz normales Leben führen. Das sind dann eben Dinge, die ich wirklich durch eine kleine OP lösen kann. Wie gesagt, sehr selten wird die OP sehr schwierig oder nicht möglich sein. Jetzt gibt es bei den Rassen, wo nicht auf gewisses Aussehen des Ritschs selektiert wird, gibt es eine viel höhere Zahl von Dermoidsinusfällen. Jetzt kann das an verschiedenen Dingen liegen. Zum einen könnte es sein, dass der Thai-Ridgeback, den wir jetzt mal als Beispiel nehmen, zu wenig Kontrollen unterliegt. also vielleicht es gar keine Zuchtzulassungsprüfung gibt, was auch sehr wahrscheinlich ist dort in Thailand. Aber dort werden die Hunde frei und wahllos kombiniert und nur wenige betreiben eine wirklich seriöse, vernünftige Zucht und selektieren darauf. Aber es ist vor allen Dingen auch so, dass sehr, sehr viele Hunde mit einem Dermoidsinus aus Unwissenheit oder ganz bewusst in der Zucht landen. Und das könnte dazu führen, dass es neben diesem chaotischen Aussehen des Ritschs auch eine Ursache sein kann, weshalb die viel häufiger mit dem Dermoidsinus zu tun haben. Der Rhodesian Ridgeback hat 1946, war das glaube ich, wo Major Hawley in Afrika verschiedenste Kontrollen bei extrem vielen Würfen in einem bestimmten Jahr dann eben durchgeführt hat. Und diese Kontrollen ergaben damals, dass es fast keinen einzigen Wurf gab, der frei war von Dermoidsinus. Überall fanden sich ein oder zwei, manchmal drei Welpen, die das hatten. Und das war natürlich ein Riesendrama, denn diese Rasse, die jetzt ganz besonderen Wert dort auch hatte, wo es einen Rassestandard für gab, wo wirklich vernünftig und mit einem Ziel gezüchtet wurde, natürlich neben der extremen Inzucht, die ich als absolut unvernünftig empfinde, aber okay. So, und diese Selektion auf diesen Dermoidsinus, die dann damals aufgerufen wurde, auch von Major Hawley, hat dazu geführt, dass es mit der Zeit tatsächlich weniger wurde. Es wurde also extrem stark aussortiert. Es wurde ganz klar gesagt, Welpen mit einem Dermoidsinus werden getötet. Damals, muss man auch sehen, war das kaum möglich, eine vernünftige OP durchzuführen. Man wusste da auch nichts drüber. Niemand wusste, wie macht man das. Es wurde auch experimentiert und ausprobiert und so weiter. Und es war halt einfach auch nicht mal eben so zu lösen. So, also war der einfachste Weg, in den meisten Fällen den Hund dann einzuschläfern. Und der Dermoidsinus wurde dann über die Jahre tatsächlich weniger. Es gab also viele, viele Würfe, die ständig frei waren von Dermoidsinus und dann sporadisch hier und da tritt das dann ab und zu wieder auf. Es gibt auch Kombinationen, in denen es überdurchschnittlich häufig vorkommt, weshalb wir sagen können, wir haben es hier tatsächlich mit einer genetischen Variante zu tun, die zum einen zufälligerweise mit dem Ritsch daherkommt und durch starke Inzucht manifestiert und stabilisiert wurde, sodass wir dieses Problem mitgenommen haben. Es könnte aber auch sein, dass es tatsächlich mit dem Ritsch zu tun hat. Dann müsste es aber auch so sein, dass andere Hunderassen, die überall diese Streifen, diesen typischen Ritsch, und da gibt es wirklich extrem viele, vom Dackel über Golden Retriever und so weiter, die müssten viel, viel häufiger einen Dermoidsinus haben. Haben den aber ganz, ganz selten nur, aber es kommt eben vor. Bei Löwen weiß ich es nicht. Gibt es Löwen, bei denen sowas diagnostiziert wurde? Wird man so nicht erfahren, weil ja, da sehe ich nicht so viele Studien oder Untersuchungen oder Operationen. Das heißt, es könnte ein Zufall sein. Der Dermoidsinus wird etwas sein, was einfach bei allen Hunden, so wie jede andere Krankheit auch, spontan entstehen kann. Aber durch das Selektieren und durch die Inzucht kann man sich ja auch ganz schnell ein Merkmal so stabilisieren, dass man es aus der Population fast nicht mehr rauskriegt. Jetzt kommt eine Schwierigkeit noch hinzu. Wenn wir einen Standard-Gentest anwenden, zum Beispiel die Epilepsie beim Rhodesian Ridgeback. Die Ergebnisse, die wir aus dem Test bekommen, sind frei, träger und betroffen. Wenn man so einen Test hat, ist es super einfach, die Population von kranken Hunden frei zu halten. Wenn aber eine Vererbung nicht sehr deutlich ist, dann ist es gar nicht erst möglich, dafür einen Gentest zu entwickeln. Und dazu gehört zum einen die unvollständige Penetranz. Was bedeutet das, wenn ich Hunde habe mit einem bestimmten, oder sagen wir mal so, im Fall des Dermoidsinus würde ich Hunde, die einen Dermoidsinus vererbt haben, würde ich Träger nennen. Ja, wenn ich ihn Träger nenne, müsste er also zusammen mit einem anderen Hund, der auch Träger ist, definitiv kranke Welpen hervorbringen. Das ist aber nicht so. Und diese unvollständige Penetranz zeigt, dass wir, trotzdem wir sogenannte Träger, die ja in dem Sinne nicht alleine ohne den Partner automatisch Träger sind, wenn ich die kombiniere und ich nicht das Ergebnis bekomme, dann sind wir auf dem Weg, etwas nicht klar sehen zu können, weil die unvollständige Penetranz Trans uns dabei hindert. Wir können also nicht erkennen, deutlich durch diese Selektion, welche Tiere wir aussortieren müssen. Dann gibt es aber noch zusätzlich die individuelle Expressivität. Es gibt 6 verschiedene Varianten des Dermoidsinus. Das fängt an bei dem typischen, wo ich einen kleinen Strohhalm auch unter der Haut fühlen kann, wo ich weiß, da zieht sich etwas in die Tiefe, das ist ein tatsächlicher Haarkanal, und die verschiedenen Varianten lassen sich unterscheiden an der unterschiedlichen Tiefe. Wie tief gehen sie nach unten? Gehen sie durch das Ligament? Gehen sie bis an die Wirbelsäule und so weiter? Es gibt aber auch einen Dermoidsinus, der nur als kleine Blase sich unter der Haut befindet und überhaupt gar keine Öffnung hat, aber auch nicht in die Tiefe geht. Dann haben wir auch noch, was die individuelle Expressivität betrifft, die verschiedenen Orte, an denen der Dermoidsinus auftreten kann. Wir haben also 6 Varianten und diverse Orte, angefangen von auf dem Kopf, über den Nacken bis zu den Schultern, über den gesamten Rücken hinweg bis zur Rute. Ganz selten, aber es ist mir auch noch nicht untergekommen, das hatte beim letzten Mal jemand angemerkt, dass er auch irgendwo an der Seite des Körpers auftritt. Das ist super, super selten. Aber jetzt stellt euch vor, dass jemand, der das ganz sicher darstellen will, also ganz sicher sagen will, dieser Hund ist frei davon, der muss ja wissen, wo er sucht und nach welcher Art von Dermoidsinus er sucht. Immer dann, wenn wir einen Dermoidsinus übersehen, und da denke ich, dass heute kaum noch die sehr deutlichen übersehen werden, denn die entzünden sich in den meisten Fällen ja, da die einen tiefen Haarkanal haben, der in der Tiefe dann eine Entzündung hervorruft. Sowas wird ja meistens entdeckt bei dieser schönen kurzhaarigen Rasse durch eine dicken Beule oben auf dem Hals oder diverse andere Dinge. Ja, also einfach eine starke Entzündung, womit ich natürlich dann zum Tierarzt laufe. Aber ein Dermoidsinus, der nur wenige Millimeter in die Tiefe geht oder wo es sich nur um diese kleine Blase handelt oder wo der irgendwo auf der Rute sitzt und gar nicht so die Möglichkeit hat, da so viel Entzündung unbedingt zu verursachen, der wird ja ganz oft nicht gefunden. Und diese Hunde gehen ja genauso eventuell in die Zucht. Natürlich nicht jeder, das ist klar, aber es gibt Hunde, bei denen, ich habe auch selbst hier schon eine Zuchtzulassung durchgeführt, der Hund war geröntgt, alles war gemacht und der kommt zur Zuchtzulassung und der wird überprüft und der hat einen Dermoidsinus, ja. Na, das ist dann ein 3 Jahre alter Hund gewesen, der lief dann schon eben so lange damit rum. Und wenn jetzt jemand eine Prüfung mit dem Hund durchgeführt hätte in einem anderen Verein und hätte vielleicht weniger Kenntnis gehabt oder war nachlässig bei der Kontrolle, dann hätte der diesen Hund zugelassen und dann hätte der sich weiter in der Population verbreitet. Und ich denke, dass hauptsächlich die schlechte Kontrolle und die Schwierigkeit, die wir ja sowieso haben, weil es sich ja hier um etwas handelt, was keine deutliche Vererbung zeigt. Durch diese Probleme haben wir diese Schwierigkeit zu selektieren. Wenn aber die Kontrollen besser werden, wenn Transparenz besser wird, wenn man Dinge auch kontrollieren kann und nachschauen kann, weil es zentrale Stellen gibt, wie zum Beispiel eine Datenbank, in der ich verschiedene Dinge nachsehen kann. Und dann eben auch die Menschen, die befugt sind und das auch können, diese Hunde zu kontrollieren und für die Zucht zuzulassen. Das sind dann Dinge, die noch weiter das Ganze minimieren. Wir haben also, wenn wir jetzt mal einfach eine Zahl nennen wollen, haben wir aktuell ungefähr zwischen 6 und 8 Hunde mit einem Dermoidsinus auf 100 Hunde gerechnet. Das ist ja sehr gering. Das ist eine Anzahl, mit der man durchaus arbeiten kann. Es ist nicht so, dass die gesamte Population, alle Ridgebacks mit diesem Problem behaftet sind und wir überhaupt keine gesunden Würfe oder gesunden Welpen mehr haben. So ist es ja nicht. Diese Zahl 6 bis 8 Hunde auf 100 ist natürlich auch nur eine Statistik, die auf das beruht, was wir an tatsächlichen, vernünftigen Informationen haben. Jetzt wird aber so eine Statistik ja auch sehr stark beeinflusst. Die kann also durch schlechte Kontrollen beeinflusst werden. Das heißt, es könnte sein, dass die Häufigkeit höher liegt, wenn in verschiedenen Vereinen Dinge nicht gut kontrolliert werden oder wenn Dermoidsinus dann später entdeckt wird, nicht nachgemeldet wird. Wenn Leute ganz ohne Kontrolle züchten, dann verbreiten die dieses Problem weiter in der Population. Jetzt kann aber auch der Dermoidsinus, wie ich ja schon sagte, bei anderen Rassen vorkommen. Da ist es so, dass es wenig bekannt ist, aber es gibt einige Rassen und einige Studien kann man so nicht sagen, sondern Fallbeispiele, wo ein Dermoidzinus operiert wurde bei Golden Retriever, Bull Terrier und so weiter. Und die berichten dann darüber. Da sieht man, okay, es gibt auch noch andere Rassen, die den Dermoidzinus haben. Jetzt könnte die Häufigkeit, wieso wir nicht so viel darüber lesen und so viel von verschiedenen Rassen hören, kann ja auch an der Kontrolle liegen. Denn wenn ich mit dieser Krankheit ja gar nicht rechne, weil sie in meiner Rasse nicht bekannt ist, dann kontrolliere ich ja da auch nicht drauf. Und in dem Moment, wo es um langhaarige Hunde geht, wird es ganz, ganz schwer, um sowas zu kontrollieren. Und dementsprechend könnte es sein, dass ganz viele mit einem Dermoidzinus durchs Leben laufen, der von einer, ja, durch die individuelle Expressivität, diese verschiedenen Varianten, an einer Stelle sitzt, wo man vielleicht nicht unbedingt große Entzündung erwarten kann, oder aber er erreicht gar nicht so die Tiefe, ist im oberen Bereich und entzündet sich sowieso nicht. Trotzdem hat der Hund aber diesen Dermoidzinus. Die Hunde, auch von anderen Rassen, kommen ja alle nicht in die Statistik rein, sodass es ganz schwer ist zu sagen, wie oft kommt er überhaupt vor, wenn man alle Hunde betrachtet. Der Ridgeback, der Thai Ridgeback mit ihrem Ridge als Merkmal haben aber definitiv deutlich mehr mit diesem Problem zu tun. Das ist einfach so. Auch haben diese Hunde, die operiert wurden an einem Dermoidzinus von anderen Rassen, die haben gar keinen Ridge. Die sind also ridgelos und haben trotzdem den Dermoidzinus, was ja dann wieder zeigt, dass es unabhängig von diesem Ridge vorkommt. Auch Rhodesian Ridgebacks ohne Ridge haben einen Dermoidzinus oder beziehungsweise können einen Dermoidzinus haben, haben den natürlich nicht Standard, aber viel, viel seltener. Jetzt sind aber diese Hunde ohne Ridge, wenn wir jetzt wieder nur beim Ridgeback bleiben, ja auch seltener wie Ridgebacks mit Ridge, was wieder erklärt, wieso die Häufigkeit des Dermoidzinus dann auch wieder automatisch bei den Hunden mit einem Ridge liegt und nicht bei denen ohne Ridge, denn die kommen ja viel seltener vor. Es wird ja schon immer mit oder es wird gezüchtet und so selektiert, dass die Hunde in der Regel diesen Ridge haben, weil die Züchter und die Käufer und so weiter sich dieses Merkmal auch wünschen. Mit diesem Dermoidzinus-Problem rutschen aber die Ridgebacks aktuell in das Thema Qualzucht. Ich finde, Qualzucht oder beziehungsweise im Allgemeinen die Zucht von Hunden, die täglich nur unter Qualen ihr Leben leben können, das ist definitiv etwas, was im Keim ersticken geht ja schon nicht mehr. Es passiert ja täglich und über viele Jahrzehnte schon. Und es wird ja auch durch Dachverbände zugelassen, dass Hunde mit deutlicher Lebenseinschränkung auf die Art und Weise gezüchtet werden dürfen. Also Qualzucht ist ein aktuelles Thema und die Gesetze schnüren da mehr und mehr und mehr eine Schlinge drum und sagen so, das wird verboten, das wird jetzt untersagt, dies und jenes darf nicht mehr gemacht werden. Was auch absolut richtig ist. Denn, ne, wenn ihr mal denkt an den Mops, die können nicht atmen. Oder Hunde, wo die Ruten fehlen, die haben dadurch oft verkrüppelte Wirbelsäulen. Hunde mit Zwergenwuchs, diese ganzen Probleme, Haarlosigkeit, Hautfalten, die sich entzünden. Auch Riesenrassen, ja, die leiden ja alle unter ganz, ganz vielen Problemen, die ja nicht lösbar sind. Das heißt, der Hund wird so geboren, er wurde ja auch so gezüchtet, ganz bewusst. Es werden also Regeln und Wissen und alles, was wir ja auch genetisch schon darlegen können durch Gentests, wird ja durch diese Züchter ignoriert und wird durch Vereine bestärkt. Und immer wenn ich doch eine Lösung für ein Problem habe und es ignoriere, immer dann, finde ich, sollte es auch bestraft werden. Denn das Thema Qualzucht ist etwas, was den Ridgeback hier jetzt mit reinzieht durch den Dermoidzinus. Aber diese Problematik unterscheidet sich ja ganz stark von allen anderen Dingen. Denn eine verkrüppelte Wirbelsäule, den Zwergenwuchs, die kurzen Schnauzen, die Haarlosigkeit, Hautfalten, das alles, das sind dauerhafte Zustände, die ich nicht lösen kann. Ein Dermoidzinus ist eine Hautzyste, die mit einer in der Regel sehr kleinen OP, die nur sehr selten einen Riesenaufwand darstellt, kann das gelöst werden. Der Hund braucht ungefähr 2 Wochen, die dem auch völlig egal sind, dem tut dann auch nichts weh und der leidet da auch nicht drunter, aber 2 Wochen ungefähr braucht es, um zu heilen. Manchmal gibt es Komplikationen, natürlich wie bei jeder OP, dann kann sich Hautgewebe entzünden und so weiter. Wenn man in guter Betreuung ist beim Tierarzt, lässt sich das wunderbar managen. Das heißt, dieser Welpe wird zwischen der 5. und 8. Woche wird er operiert, optimalerweise. Und dann läuft er sein ganzes Leben lang ohne ein Qualzuchtproblem herum. Der hat also ein tolles Leben. Ich finde es also absolut fehl am Platz hier zu sagen, dass wir das auflisten in die Reihe der wirklich großen Probleme, der wirklich dramatischen Dinge, die unsere Hunde, diese anderen Rassen alle so furchtbar krank machen, dass die erlöst werden müssen. Und das haben wir beim Dermoizenus nicht. Wir können es auch mal ganz einfach vergleichen mit dem Thema Krebs. Das geht uns ja alle was an. Und Krebs kommt bei allen Hunden vor, ob Qualzucht oder nicht, das ist völlig egal. Aber jeder dritte Hund erkrankt in seinem Leben mindestens einmal an Krebs. Und die meisten Krebsarten sind ja tödlich. Es kann ja kaum was gemacht werden. Und es ist mit extremem Leiden verbunden über eine lange Zeit. Und der Hund wird ganz früh schon seiner Familie entrissen und muss eingeschläfert werden, nach langem Leiden. Und der Dermoizenus ist eine ganz dagegen. Eine ganz kleine Kleinigkeit, die gelöst werden kann. Aber ich will das ja gar nicht schönreden. Ich will ja gar nicht sagen, dass man den Dermoizenus einfach so akzeptieren sollte und dann einfach mitnehmen sollte in seinen Gedanken. Wenn man an den Ridgeback denkt, muss man halt den Dermoizenus auch akzeptieren. Nein, der Unterschied zwischen der Qualzucht, dieser Liste, wo eben diese Qualzuchtrassen oder diese Probleme aufgeführt werden, gegenüber dem Dermoizenus. Also erstmal ist es in der Extremität ja anders, aber es ist vor allen Dingen auch noch so, dass alles, was auf dieser Liste steht, kurze Schnauzen und Hautfalten und verkrüppelte Wirbelsäulen, das sind Dinge, wo wir wissen, dass man die verhindern kann, wenn man einfach nur andere Hunde miteinander verpaart oder wenn man zum Beispiel bei den kurzen Schnauzen gibt es zwei Gentests und diese beiden Gentests können angewendet werden, um die Schnauzen mit der Zeit länger zu bekommen. Ja, okay, manchmal muss man auch einkreuzen, aber das ist alles möglich. Also da gibt es Lösungsansätze für und viel schlimmer ist, die werden ignoriert. Keiner achtet darauf, nutzt diese Dinge nicht, sondern züchtet einfach mit diesen Qualzuchtmerkmalen weiter. Beim Dermoizenus ist es so, dass wir hier ja alle nicht einfach weiterzüchten und das ignorieren, sondern wir suchen ja aktiv nach einer Lösung für ein gegenüber den anderen Dingen sehr kleines Problem. Und trotzdem bemüht sich die Ridgeback-Welt damit, dieses Problem anzupacken und zu lösen. Also wie gesagt, Thema Qualzucht ist für mich etwas, wo ich sage, ja, ganz wichtig, dass man das anpackt, dass man ganz viele Rassen wahrscheinlich auch verbieten muss, weil sie nicht mehr zu retten sind. Aber der Ridgeback, der gehört da nicht zu. So im Hintergrund hört ihr jetzt auch das Orchester von zwei Rüden, die nach der läufigen Hündin rufen. Aber gut, das gehört jetzt dann einfach dazu. Also ganz klar für mich, was nützt denn eigentlich ein Verbot? Wir verbieten eine Rasse und dann entsteht das gleiche Problem womöglich bei einer anderen Rasse. Dann wird die auch verboten und dann wird diese auch verboten und die nächste gleich hinterher. Da gewinnen wir doch überhaupt nichts mit, weil diese Vielfältigkeit, die wir haben müssen, also das Thema Inzucht muss ja angepackt werden. Wir brauchen Vielfältigkeit. Wenn ich zwei Hunde mit einer kurzen Schnauze verpaare, weil ich will, dass es eine französische Bulldogge wird mit all ihren furchtbaren Problemen, dann habe ich bei diesen beiden Hunden, die ich da verpaare, auch einen extrem hohen Inzuchtwert. Das ist ja klar, sonst würden die ja gar nicht so aussehen. Die Natur würde sich, wenn vielfältige Gene in diese Mischung kommen, würde sich sofort selbstständig versuchen zu befreien aus diesen Zwängen, von diesen kurzen Köpfen, kurzen Schnauzen, furchtbar gedrungen in ihrem Körperbau und diese winzigen kurzen Beinchen und ne, das alles, das würde ja sofort aufbrechen, wenn ich frisches Blut reinbringe. Also, womit Probleme gelöst werden, ist nicht mit Verbot, sondern mit der Verpflichtung, eine gewisse Vielfalt in den Hunden zu behalten, die uns von ganz alleine ans Ziel bringt. Denn genetische Vielfalt bedeutet immer, dass ich nicht ein einziges extremes Merkmal so sehr festigen kann. Und das muss kontrolliert gemacht werden, das müssen die Vereine überwachen. Aber weil die Vereine nicht aktiv werden, weil oft Dachverbände diese Regeln auch noch schützen, ja, also VDH, Dachverband, darunter dann die Vereine. Wer da mehr drüber wissen will, kann auch mal in den Podcast reinhören, Hundevereine und die Unterschiede. So, aber da werden ja tatsächlich auch durch den Verein Merkmale, die in dem Rassestandard festgelegt sind, werden ja auch unterstützt und es wird sogar gefordert, weil sonst würde ja, wenn der Hund dem Rassestandard nicht entspricht, würde er auf einer Ausstellung gar nicht mitlaufen können. Der Hund würde auch nicht als Deckrüde oder als Zuchthündin akzeptiert werden. Das heißt, es fängt ja an bei den Vereinen und bei den Dachverbänden. Und da darf nicht verboten werden, weil wenn man etwas verbietet, so ist es ja überall im Leben, wenn ich etwas verbiete, wird es immer Menschen geben, die sich wieder etwas Neues einfallen lassen und wieder irgendwas versuchen zu kreieren, was dann dem Käufer imponiert, was der Käufer dann haben will. Also ein Verbot nützt hier überhaupt gar nichts. Anders ist es bei Rassen, die wirklich nicht mehr zu retten sind, weil sie so kaputt gezüchtet sind, dass da jeder Einzelne wirklich ganz furchtbares Leben hat, sich selbst schon nicht mehr fortpflanzen kann und so weiter. Also das heißt, ich habe mit dem Dermoidzinus ja überhaupt gar kein wirkliches Problem hier vorliegen. Ich habe aber vor allen Dingen etwas, wo ich sage, alle zusammen, wir alle zusammen, können das Problem ja lösen. Aber natürlich auch wieder nur durch Transparenz und durch Zusammenarbeit. Hunde müssen genetisch getestet werden, die Daten müssen eingelagert werden, damit sie für Forschungen zur Verfügung stehen. Und der Lösungsansatz für das Ganze ist in dem Moment einfach auch das Transparentsein und die Mitarbeit. Ich werde also, um das hier jetzt auch in zwei Teile letztendlich zu teilen, werde ich im nächsten Podcast, also Rich und Rich gehen Teil 2, werde ich dann genau erklären, was haben wir denn für Lösungsansätze und wie weit sind wir eigentlich schon? Viele wissen ja gar nicht, was bis jetzt schon alles möglich ist, mit welchen tollen Informationen wir schon arbeiten können, mit denen wir ja tatsächlich schon nachweislich diesen Dermoidzinus so weit reduzieren können, dass wir unter diese 6 bis 8 Hunde auf 100 Hunde, ne, hatte ich kurz zu Anfang erklärt, dass ungefähr 6 bis 8 Hunde von 100 einen Dermoidzinus haben. Und da sind wir ja schon, da entfernen wir uns ja schon von. Also das heißt, es wird ja sogar durch dieses Wissen, durch das, was ich jetzt in den letzten 4 Jahren erarbeitet habe, sind diese Sachen ja schon möglich. Züchter wenden das ja schon aktiv an und sind dankbar, dass sie das einsetzen können und dass sie dadurch dieses Problem aus ihren Linien schaffen. Im nächsten Podcast, in der nächsten Folge geht es dann konkret um alle Informationen, die wir jetzt schon haben, zur Ritsch-Vererbung, zur Entstehung des Ritschs, zur Entstehung des Dermoidzinus. Wie kann ich einen Dermoidzinus verhindern? Wie gehe ich damit um, wenn ein Dermoidzinus in meinem Wurf vorhanden ist, wenn ich einen Welpen oder mehrere damit habe? Was sind die sinnvollen Schritte? Wie gehe ich das Ganze an? Und vor allen Dingen, dass man eben auch weiß, dass man damit nicht verteufelt wird. Es ist ja nicht so, dass man das verstecken muss. Es ist auch nicht so, dass es etwas ganz, ganz Schlimmes ist, was dich deshalb abwertet oder deine Hunde abwertet, sondern jeder Züchter, es gibt wirklich nur super wenige, die das noch niemals mitgemacht haben, aber jeder Züchter hat in seiner Laufbahn, wenn er lange züchtet, irgendwann schon mal einen Wurf gehabt mit einem Dermoidzinus und kennt das und weiß, was die Problematik damit ist. Und die meisten bleiben dann eben im Hintergrund, kommunizieren das nicht. Ich muss es ja auch nicht öffentlich kommunizieren, aber ich muss es den Stellen melden, die da etwas mit anfangen können, weil die diese Informationen für die Forschung einsetzen. Und optimalerweise testest du alle deine Hunde, deine Zuchttiere müssen getestet sein und das Material sollte optimalerweise dann hier bei Ridgeback International eingelagert werden, weil wir aktuell die einzigen sind, die hier aktiv überhaupt an einer Lösung arbeiten. Es wird ja nirgendwo was gemacht und wenn irgendeiner was macht, dann ist es entweder auf Basis von zu wenig Material, also zu wenige Hunde, die teilnehmen, oder es ist haltlos oder es wird eben kaum verfolgt und ist viele Jahre alt und wird nicht mehr weiter gearbeitet dran oder die Gelder sind, ja, man hat das Geld einfach nicht mehr, dann hört es auch auf. Aber wir sind aktiv dran, wir haben ganz viele Informationen sammeln können, haben extrem viele Daten, dank euch. Und ich bin gespannt, was ihr mir als Feedback schreibt, was ihr gerne vielleicht noch wissen wollt, was ihr vermisst habt in diesem Podcast. Aber Teil 2 solltet ihr noch abwarten, bevor ihr alle eure Fragen stellt, denn da werde ich dann ganz konkret auf eben alles eingehen, was wir bis jetzt wissen. Ich freue mich auf euch. Abonniert meinen Podcast, schreibt mir eine Mail, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt und so weiter. Das freut mich immer riesig. Also jedes Feedback von euch finde ich ganz, ganz klasse. Und ihr könnt auch einen Kommentar oder mehrere Kommentare zu jedem Podcast hinterlassen, wie er euch gefallen hat, was ihr denkt darüber. Und diese Kommentare helfen mir auch, besser einzuschätzen, ob ich eventuell noch was anders machen kann. Oder wenn ich weiß, was ihr vermisst habt, dann kann ich probieren, das mit einzubauen beim nächsten Mal. Oder im Allgemeinen einfach mich vielleicht noch zu verbessern. Also ich wünsche euch was und bis bald. Tschüss.